Wann und wo Sie wollen. Die Sendungen von SRF 2 Kultur als Podcast.
Eine Gefahr für die Stabilität unserer Gesellschaft, das sagt die römisch-katholische Kirche über die Homo-Ehe. Ein Geschenk für die Götter. Eine Ausstellung in Basel beschäftigt sich mit dem Geben und Nehmen in asiatischen Religionen. Bischöfe, die an Demonstrationen mitlaufen, das kommt eher selten vor. Wegen der sogenannten Homo-Ehe aber ist die römisch-katholische Kirche plötzlich sehr mobilisiert. In Spanien nahmen Bischöfe an Protesten gegen die Ehe für Homosexuelle teil. Ähnlich in Frankreich. Auch hier unterstützte die Kirche Demonstranten und war an Massenkundgebungen präsent. Doch wieso tritt die Kirche so vehement gegen die Homo-Ehe auf? Antonia Moser hat mögliche Gründe zusammengetragen.
Eigentlich erstaunt das Engagement der römisch-katholischen Kirche gegen die Homo-Ehe nicht. Es ist schon lange bekannt, dass die Kirche Homosexualität ablehnt und die Ehe ausschließlich als eine Verbindung zwischen Mann und Frau sieht. Wieso aber tritt die Kirche denn jetzt gerade so öffentlich auf den Plan? Für Hans Halter ist das zunächst keine Überraschung. Hans Halter ist emeritierter Professor für theologische Ethik an der Universität Luzern. Er hat sich intensiv mit der Haltung der Kirche gegenüber Sexualität beschäftigt.
Ja, das passiert ausgerechnet jetzt, weil das früher gar nie aktuell war. Also es ist ja ohnehin erst seit kurzem so, dass über Homosexualität öffentlich heftig gestritten wird, im Zusammenhang zuerst mal mit der registrierten Partnerschaft. Und jetzt kommt noch eins dazu, das ist die Gesetzgebung zur Homo-Ehe und das ist natürlich ein besonderer Anlass, den es so vorher nicht gegeben hat und darum eben jetzt die Diskussion, denn jetzt geht's sozusagen um die Wurst.
Jetzt werden konkrete Gesetze beschlossen. Es handelt sich nicht mehr nur um einen gesellschaftlichen Diskurs. So hat Spanien die Homo-Ehe bereits legalisiert. In Frankreich wird am Dienstag darüber abgestimmt und auch in England werden entsprechende Gesetzesvorschläge kontrovers diskutiert. Auch hier fällt auf, wie vehement die Bischöfe die Homo-Ehe bekämpfen. Für welches andere Thema gehen Kirchenführer denn sonst auf die Straße? Auch viele Freikirchen beteiligen sich an den Protesten und auch in Russland ist die orthodoxe Kirche die treibende Kraft bei Demonstrationen gegen die Homosexualität. Dass sich die Kirchen vor allem im Bereich der Sexualität öffentlich engagieren, sei kein Zufall, sagt Hans Halter.
In der katholischen, überhaupt in der christlichen Kirche, die war ja katholisch bis zur Reformation, war generell Sexualität in der Moral die wichtigste Sache. Am meisten wurde darüber gesprochen und hier hat sich das stärkste Sündenbewusstsein entwickelt im Zusammenhang mit der kirchlichen Lehre.
Diesen Fakt erklärt sich Hans Halter mit einem Blick auf die Theologiegeschichte.
Im Neuen Testament und im Alten sowieso ist natürlich Sexualität immer irgendwo gegenwärtig. Aber man kann nicht sagen, dass Sexualität als solche je ein Problem gewesen wäre. Und das hat sich dann geändert, schon sehr früh. Das hat schon im 2. Jahrhundert nach Christus angefangen. Und zwar aufgrund asketischer Strömungen, die damals entstanden sind und sich auch aufs Christentum ausgewirkt haben. Und zwar deswegen, weil das Christentum wollte natürlich von Anfang an auftreten als eine Religion mit einer ganz hohen Moral.
Diese rigide Haltung in der Sexualmoral hält sich in der römisch-katholischen Kirche bis heute. Die Homo-Ehe sei nicht nur eine individuelle Sünde, sondern der Vatikan warnt jetzt sogar davor, dass die Homo-Ehe zu Instabilität und Unordnung in der menschlichen Gesellschaft führen würde. Eine drastische Warnung. Woher kommt das?
Das kommt natürlich alles aus der Zeit, wo die Kirche die moralische Instanz schlechthin war. Und das war ja während vieler Jahrhunderte so. Wenn jetzt natürlich in der Gesellschaft da ein Wandel kommt, dass man die Ehe anders sieht, die Homo-Ehe offiziell staatlich legitimiert wird, ist das natürlich eine klare, starke Änderung der bisherigen Ordnung und aus dem Gesichtspunkt von früher ist das eine Zerstörung der alten Ordnung.
Die Geschlechterordnung kommt durcheinander. Die Kirchen reagieren unterschiedlich darauf. Die römisch-katholische Kirche betrachtet es als Bedrohung. Andere haben den gesellschaftlichen Wandel selbst mitvollzogen.
Antonia Moser über den Widerstand der römisch-katholischen Kirche gegen die Homo-Ehe. Es ist ein Geben und Nehmen in der asiatischen Götterwelt. Götter werden verehrt, im Gegenzug darf man sich etwas von ihnen wünschen. Die Ausstellung Geben und Nehmen, die Ökonomie des Göttlichen im Museum der Kultur in Basel zeigt diesen Handel zwischen Gläubigen und Göttern. Mit einem Altar, auf dem die Göttergeschichten wie in einem Bilderbuch gezeigt werden, fängt die Ausstellung an. Katrin Ülti.
Professionelle Erzähler tragen einen Altar wie einen Bauchladen vor dem Oberkörper. Er ist aus Holz und mit farbigen Bildern bemalt. Wenn der Erzähler anfängt, die Göttergeschichten zu erzählen, ist der sogenannte Flügelaltar noch geschlossen, erzählt die Direktorin vom Museum der Kulturen Basel, Anna Schmidt.
Damit man sich wirklich vorstellen kann, was Flügelaltar in dem Sinn bedeutet, ist nicht Triptychon und dann ist es mal auf, mal zu, sondern dieses langsame Entfalten, die Spannung richtig steigern. Und dann sitzen die Kids davor, und was jetzt genau, und wie hat er das gemacht, und wann hat Krishna dieses oder jenes. So muss man sich das vorstellen.
Viele Geschichten handeln von Krishna, von dem Gott mit der blauen Haut. Er wird als verspielter Junge beschrieben, der viel Schabernack treibt und vielleicht auch deshalb sehr beliebt ist bei den Hindus. Der Flügelaltar wird langsam aufgeklappt, Tafel um Tafel, bringt neue Bilder und Geschichten hervor, bis er sich in seiner vollen Pracht zeigt. Und so steht er dann auch am Eingang der Ausstellung Geben und Nehmen. Die Flügelaltäre werden in Indien von Tischlern hergestellt, die dann mit dem Geschichtenerzählen ihren Lebensunterhalt verdienen.
Hier geht es einerseits um das wirtschaftliche Auskommen, um den Lebensunterhalt, und andererseits um religiöse Bildung, die ja in den Legenden besteht. Also woher wissen denn die Kids, was die 10 wichtigsten Inkarnationen Vishnu sind, weil sie es immer wieder über Geschichten hören. Hier sehen Sie auch relativ viele Legenden zu Krishna. Und Krishna, der irgendwie seine Streiche spielt gegenüber seiner Mutter, die Butter klaut und so weiter und so weiter. All das wird erzählt und weitererzählt.
Es ist religiöse Bildung, gleichzeitig aber auch ein Geschäft. Und dafür, dass das Geschäft den ganzen Tag durch gut läuft, erbitten sich die Erzähler am Morgen, bevor sie losziehen, mit einem Opferritual viele Kunden, die etwas bezahlen. Dank den Göttern und ihren Geschichten kann man Geld verdienen. Als Dank dafür werden sie verehrt. Es ist ein Geben und Nehmen. Und zu einem Riesengeschäft ausgebaut worden, sagt Anna Schmidt.
Wenn man sich überlegt, ohne es beziffern zu können, was alles gemacht wird, im Zusammenhang mit Religiösem, von Bau der Gebäude bis zur Infrastruktur verkehrstechnisch, bis hin zu ganzen Ladenstraßen, wo Sie alles kaufen können, was Sie brauchen, um eine Verehrung durchzuführen, dann ist es ein riesiges ökonomisches Feld.
Und dieses ökonomische Feld thematisiert die Ausstellung. Es ist ein Geben und Nehmen, das immer größere Dimensionen annimmt, vielfältiger, aber auch kitschiger wird.
Sie haben jetzt ganz oft dann noch die Lämpchen drumherum, die leuchten, die man aber einstecken muss, also mit Elektrizität nur funktionieren und nicht mehr nur die Kerze. Es wird wirklich, das Alte bleibt und es kommt immer wieder Neues hinzu.
Das Geben und Nehmen zeigt die Ausstellung auch an der Figur der Göttin Kali. Auch wenn diese wie eine Rasende dargestellt wird mit abgeschlagenen Männerköpfen in der Hand und am Gürtel, hat sie auch eine versöhnliche und gütige Seite, weshalb man auch bei ihr Wünsche anbringen kann. Bei diesem Handel sei es nicht in erster Linie entscheidend, was und wie viel man opfert, erklärt Anna Schmidt.
Man kommt nie mit leeren Händen und das Einfachste ist Licht und Wasser. Und dann kommt es darauf an, wie groß der Wunsch ist und wie die Person situiert ist. Die Gottheit macht ihre Hilfe davon nicht abhängig, sondern es geht um die Haltung ihr gegenüber und dass man das auch bezeugt.
Die Menschen seien sich schon bewusst, dass es keine Gewissheit gibt, dass ihr Wunsch in Erfüllung gehe. Und sollte es mit den Wünschen nicht klappen, kann man immer noch nachhelfen. Ganz pragmatisch, zum Beispiel bei einem Kinderwunsch.
Dann ist das eine der Schrein, das zweite der Tempel, der dritte die Klinik.
Trotz modernster Medizin und Technik, das Wünschen und Bitten an die Göttinnen und Götter ist im Hinduismus sehr weit verbreitet. Und dafür ist man auch bereit, etwas in die Waagschale zu werfen. Ruinieren würde man sich dabei aber nicht, sagt Anna Schmidt, die selbst immer wieder in Indien und Pakistan weilte. Es mache den Leuten Freude, etwas zu kaufen und zu opfern.
Der Einkauf von diesen Teilen gehört bei einer Reise zu einem bestimmten Tempel genauso dazu wie die eigentliche Verehrung vor Ort.
Und dabei sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt, was man alles opfern kann. Was aber immer dazu gehört, sind Blumen, Früchte, Kerzen und Räucherstäbchen. Sie geben einen guten Geruch und bilden mit dem flüchtigen Rauch eine Verbindung in die andere Welt.
Katrin Ölci. Die Ausstellung Geben und Nehmen, die Ökonomie des Göttlichen, ist im Museum der Kulturen in Basel zu sehen, und zwar noch das ganze Jahr hindurch. Kulturelle Veranstaltungen und sogar reformierte Gottesdienste. Dafür sind römisch-katholische Kirchen offen, nicht aber für die Piusbruderschaft. Die Meldungen mit Antonia Moser.
Ende Januar hat der Westschweizer Bischof Charles Morero der Piusbruderschaft verboten, römisch-katholische Kirchen zu benutzen. Die Vereinigung katholischer Traditionalisten akzeptiert die Neuerungen der Kirche des Zweiten Vatikanischen Konzils nicht und hält an der Tridentinischen Messe fest. Deswegen wird die Piusbruderschaft vom Vatikan nicht anerkannt. Den Mitgliedern dieser Bruderschaft hatte der Westschweizer Bischof verboten, Messen in katholischen Kirchen zu feiern. Dafür wurde der Bischof kritisiert. Er verteidigte diese Woche aber das Verbot. Auch die Schweizer Bischofskonferenz habe schon im Jahr 2011 ein entsprechendes Dekret herausgegeben. Er habe es nur noch nicht umgesetzt. Es sei auch nicht dasselbe, wenn Reformierte oder Orthodoxe die katholische Kirche benutzen würden. Dies sei ein gegenseitiges Aushelfen im Rahmen der Ökumene, wenn beispielsweise eine Kirche renoviert werde. Die Piusbruderschaft aber nenne sich katholisch, werde aber nicht anerkannt. Es sei eine interne Auseinandersetzung. Deswegen bestehe zwischen der Piusbruderschaft und der römisch-katholischen Kirche keine ökumenische Beziehung. Die Freikirche ICF hat die Veröffentlichung eines Fotobuches per richterlicher Verfügung verhindert. Der Genfer Fotograf Christian Lutz hatte in der Kirche ICF, kurz für International Christian Fellowship, fotografiert. Daraus entstand das Buch In Jesus' Name. Er hatte dafür die Erlaubnis eines ICF-Predigers und Leiters. Er habe sein Projekt auch bei allen Anlässen, an denen er teilnahm, vorgestellt. Die Freikirche bestätigte, dass sie mit dem Projekt im generellen Sinn einverstanden gewesen sei. Nun aber haben 21 Personen, die im Buch abgebildet sind, Klage eingereicht, und zwar wegen des Rechts am eigenen Bild. Ein ICF-Mediensprecher sagte, dass ICF-Mitglieder überrascht und schockiert gewesen seien, weil Personen gut erkennbar in sensiblen Situationen gezeigt würden. So waren Menschen beim Beten zu sehen. Solche Darstellungen seien inakzeptabel, so der ICF-Sprecher. ICF selber beteiligt sich aber nicht an der Klage. Das Musée de l'Élysée in Lausanne, das die Bilder im Sommer zeigen wollte, kritisierte die Klage. Es handle sich um Zensur. Die Bischofskonferenz der russisch-orthodoxen Kirche hat am vergangenen Wochenende in Moskau das sogenannte Landeskonzil entmachtet. Im Gegensatz zur Bischofskonferenz nehmen am Landeskonzil auch Laien teil. Deswegen ist diese Versammlung gesellschaftlich breiter abgestützt. Die Bischofskonferenz und das Landeskonzil waren bisher beide befugt, wichtige Beschlüsse zu treffen. Zwei liberale Moskauer Tageszeitungen bezeichnen die Statutenänderungen als Beerdigung der innerkirchlichen Demokratie. Die orthodoxe Kirche übernehme immer mehr autoritäre Führungsstrukturen nach dem Vorbild des russischen Staates. Nach den jetzt verabschiedeten Statutenänderungen sind nur noch der Patriarch und die Bischöfe befugt, politisch wegweisende Beschlüsse zu fassen. Beobachter gehen davon aus, dass sich die orthodoxe Kirchenführung mit diesem Verfassungsputsch vor liberaler Kritik in Deckung bringen will. Etwa wegen der jüngsten Auseinandersetzung um die Haltung der Kirche zur Homosexualität oder wegen der kirchlichen Haltung zu den russischen Oppositionsbewegungen.
So viel von Antonia Moser und soweit unser Magazin Blickpunkt Religion.
SRF 2 Kultur im Internet unter srf.ch.